So gut, dass wir so einen guten Gott haben, hä? Dass wir so einen guten Gott haben, der immer wieder zu uns redet und uns immer wieder korrigiert und uns immer wieder ermahnt, ermutigt, uns nie verlässt noch versäumt, bei uns bleibt bis zum Ende dieser Welt. Halleluja. Ist es so gut, dass wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt? Dass wir gerecht gemacht sind, dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen? Ja, gerechter wie du jetzt bist, wirst du niemals werden. Und aus dieser Gerechtigkeit heraus, aus diesem Bewusstsein, herrschen wir im Leben an Christi statt. Halleluja. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Danke, Jesus, für den neuen Sonntag. Danke für dein Wort heute. Ich bete, dass die Herzen offen sind, dass die Gedanken jetzt offen sind, die Ohren offen sind, dein Wort zu empfangen. Vater, wir binden jetzt jede Form der Ablenkung. Wir binden jetzt jede Macht, die sich aufgemacht hat, dass Menschen hier das Wort nicht verstehen oder die Zuhörer im Internet oder die CD. Vater, wir binden diese Kräfte jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Danke, dass die Herzen jetzt offen sind. Halleluja. Amen. Ich habe in letzter Zeit viel Zeugnisse von Zuhörern, auch von euch, die ihr hier seid und sagt, manchen Sonntag ist es so, man kann sich nicht konzentrieren. Das Wort prallt wie an einem ab. Und Leute, die dann die Predigt noch ein, zwei, dreimal anhören, die bestätigen mir das, sagen, Mensch, das habe ich beim letzten Mal anhören gar nicht wahrgenommen. Ja, und wir wissen, es steht im Wort, als bald das Wort gesät ist, kommen die Vögel des Himmels und so weiter, wollen den Samen fressen. Das Wort kommt immer in Samenform. Deswegen, ab und zu müssen wir Autorität nehmen, auch wenn du auf deinem Platz, ich kann nicht jeden Sonntag dafür beten. Das wird dann irgendwann langweilig, ja. Das wird dann irgendwann Routine. Ich mag keine Routine. Sondern wenn du spürst, Mensch, ich kann mich nicht konzentrieren, irgendwie bin ich abgelenkt, mein Alltag beschäftigt mich, die Sorgen sind da. Was hat er gerade gesagt? Dann nimm Autorität leise auf deinen Platz. Du hast Vollmacht. Wir haben es gerade gehört, dass du Vollmacht hast. Herrsche von der Rechten Christi aus. Und dann sagst du, hey, ich nehme mit jedem Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Ich habe das die Woche mehrmals machen müssen, weil der Teufel immer bombardiert mit irgendwelchem Zeug. Wichtig für uns. Amen. Nicht warten, bis einer kommt an der Tür und klingelt und sagt, hast du gerade schlechte Gedanken? Soll ich für dich beten? Ich verrate, ein Geheimnis wird nicht passieren. Okay? Nimm selber Autorität. Es ist so wichtig für uns. Heute gehen wir in Matthäus 27 in Luther ab Vers 15. Und wir schauen uns ein bisschen was an in dieser Geschichte. Und ich werde auch einige Dinge zeigen, die sehr interessant sind. Und da geht es drum, dass Jesus bei Pilatus ist und was die Bibel uns da alles offenbart. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Also es war so eine Gunst des römischen Statthalters. Ihr wisst, Israel zu der Zeit war besetzt. Es war unter Fremdherrschaft. Und die Römer taten mit den Leuten, was sie wollten. Sie brachten um, wenn sie wollten, sie warfen ins Gefängnis, wenn sie wollten. Dann gab es noch einen jüdischen König Herodes, der so ein Vassall der Römer war, der eingesetzt war durch die Römer, der so ein Statthalter war in Roms Auftrag. Da war es einfach so, dass die Leute sowohl Herodes Steuern bezahlen mussten, als auch den Römern. Also sie waren doppelt geknechtet und doppelt unter Fremdherrschaft, wenn man so will. Ja, und dann einmal im Jahr zu einem Fest gab der römische Statthalter einen Gefangenen frei. So, wir nehmen 100 gefangen und einen geben wir frei. Freut ihr euch? Die Leute dachten nicht an die 99, die gerade gefangen sind und vielleicht sogar gefoltert werden, sondern sie dachten nur an den einen. Sie hatten aber zu der Zeit einen bekannten Gefangenen, der hieß, und das ist interessant, Jesus Barabbas. Jesus Barabbas. Leute, das ist kein Zufall, dass da ein zweiter Mensch mit Jesus gefangen ist und er heißt Jesus Barabbas. Ist das nicht interessant? Und dieser Jesus Barabbas, der war ein Mörder, ein Aufrührer, ein Rebell gegen die Römer, gegen den Staat. Und es ist kein Zufall, dass das so war. Und das werden wir uns noch tiefer anschauen. Vers 17. Und als sie so versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas, den Mörder? Oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Interessant, oder? Warum erwähnt es Pilatus? Er ist hier prophetisch, ohne es zu wissen. Er ist hier Gott gehorsam, ohne es zu wissen. Er lässt das Volk wählen zwischen einem Mörder und dem Messias. Leute, das ist immens wichtig, weil es hat Geschichte geschrieben. Es schreibt die Geschichte Israels seit 2000 Jahren. Sie haben den Messias verworfen und sich für einen Mörder entschieden. Bei wem klingelt schon ein bisschen? Ich habe euch die letzten zwei Predigten, habe ich euch das ein bisschen erklärt. Heute wollen wir uns das tiefer anschauen und noch ein paar Sachen dazu. Wen soll ich euch losgeben? Wen wollt ihr zurück? Auf wen wollt ihr bauen? Wen wählt ihr? Leute, und Dinge, die wir in unserem Leben wählen, auch wenn wir unter der Gnade sind, und es ist Gott sei Dank so, dass wir unter der Gnade sind. Gott macht aus jedem Misthaufen von uns Dünger, wenn wir Buße tun. Aber erstmal ist es ein Misthaufen, ein Hundehäufchen, eine Tretmine. Und der Teufel will, dass wir da reintreten und dann anschließend in unsere Wohnung gehen und schön spazieren laufen. Und in jedem Zimmer stinkt's plötzlich und du fragst dich, warum? Und im Geist ist es genau dasselbe. Er legt Tretminen aus, in die wir laufen sollen, geistig, wo wir Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft verändern, Leute. Es ist so immens wichtig, welche Entscheidungen wir treffen. Ich sage euch immer wieder, was du heute erlebst, hast du vor einem Jahr eine Entscheidung getroffen, ob das gut ist oder negativ. Ich sage dir noch ein Geheimnis, auch die Entscheidung, die du nicht triffst, wird dein Leben bestimmen, weil dann trifft sie ein anderer. Leute, wir sind in Autorität berufen. Lydia hat es gerade gesagt mit dem Wort von Herrn, wir sollen herrschen von der Rechten des Vaters aus. Wir sitzen zur Rechten des Vaters mit Christus und wir sollen herrschen. Wenn du nicht herrschst im Leben an Christi statt, das darfst du, das sollst du, ist deine Berufung, wird ein anderer herrschen in deinem Leben. Dann wird passieren, was passiert und du wirst sagen, ja, wo ist denn Gott, warum lässt denn das zu? Gott lässt alles zu. Wir haben Vollmacht. Und ich merke, dass 9 von 10, 99 von 100, 999 Christen von 1000 keinen Bock darauf haben. Ich merke das immer und immer wieder. Ihr seid eine Ausnahme. Aber ich merke, immer und immer wieder treffe ich auf Christen, die null Bock haben. Ich sage euch wirklich das frei raus, null Bock. Ich habe gestern wieder mit meinem Gottes telefoniert. Der erlebt dasselbe. Der erlebt im anderen Bundesland. Er erlebt dort genau dasselbe wie wir hier. Mit Leuten, die keine Lust haben zu herrschen im Leben an Christi statt. Sie wollen, dass der Mann für dich betet, dass die Frau für dich betet, dass der Hauskreisleiter oder der Pastor oder keine Ahnung, der Gebietsapostel und was es alles für Zeug gibt. Es soll immer einer zuständig sein, nur nicht ich selber. Leute, wir sind berufen, Autorität zu nehmen über unser Leben. Wenn du krank bist, gibt es nur einen Schuldigen, du selbst. Nicht der Teufel ist schuld an der Krankheit, nicht deine Vorfahren, nicht deine Erbkrankheit. Du selber nimmst keine Autorität über die Krankheit, Punkt. Das ist jetzt mal ein knallhartes Brett und ich möchte nicht, dass du unter Verdammnis leidest. Wir alle kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Aber viele wollen nicht kämpfen. Thomas, bet du für mich. Ständig kriege ich WhatsApp. Bet mal für mich. Es bringt dir gar nichts, weil du nicht glaubst. Wenn du nicht glaubst, Was soll ich machen? Letzte Woche haben wir füreinander gebetet. Heute gab es kein einziges Heilungszeugnis, nicht eins. Ich war gespannt, ob eins kommt. Nicht eins ist gekommen von euch, nichts. Letzte Woche sind alle aufgestanden, bis auf zwei. Leute, wenn ihr nicht Autorität nehmt, das heißt nicht, wir beten heute Morgen, bist du gesund. Manchmal dauert's länger. Bleibt doch dran. Bleibt dran, es wird besser. Ich habe euch letzte Woche gesagt, wo ich euch die Bibelstelle zitiert habe, wenn wir uns salben mit Öl, es wird besser werden. Da steht nicht bupp und dann ist es gut. Da steht, es wird besser werden, wenn du mit dem Glauben dran bleibst. Und die größten Wunder der Bibel liest du bei Leuten, die haben Jesus gesucht. Die blutflüssige Frau hat Jesus gesucht, sie ist ihm gefolgt. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Der Mann, dessen Tochter krank war, hat Jesus gesucht. Der römische Hauptmann für seinen Diener hat Jesus gesucht. Sie haben gekämpft. Jesus suchen ist Kampf. Der steht nicht an der Ecke und wartet auf dich. Das macht er schon, aber weil er dich liebt. Aber wir sind berufen aufzustehen, Leute. Wenn wir ein Erbe haben und das Erbe nicht antreten, sind wir selber schuld. Das ist keine Verdammnis, ist die Wahrheit. Ich glaube, Jesus möchte viel mehr als ich und du und wir beiden zusammen, dass du ein gutes Leben hast. Es gibt Götzen in unserem Leben. Es kann unsere Ausbildung sein, kann unsere Erfahrung sein. Ich habe schon mit Christen gesprochen, mit Frauen, die hatten Brustkrebs. Die haben zu mir gesagt, ja, was soll ich denn machen? Meine Mutter hat Brustkrebs gehabt, meine Oma auch. Jetzt habe ich es auch, ist doch klar. Das sind unsere Genen. Dann gehen weiter, ich gene gerade auch. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Leute, Jesus will, dass wir herrschen im Leben an Christi statt. Er hat uns Vollmacht gegeben. Barbara hat es gerade gebetet, Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden. Ich treffe kaum Christen, die diese Bibelstelle kennen. Geschweige denn, dass sie verstanden haben, was da steht. Geschweige denn, dass sie leben, was da steht. Und sagen, Teufel, du hast mir lange genug und meiner Familie und meinen Vorfahren in den Hintern getreten. Jetzt drehe ich dich rum, jetzt bin ich dran mit dem Hintertreten. Ich trete dir jetzt in den Hintern. Amen. Wenn wir im Himmel ankommen und Jesus mit uns auf unser Leben schaut, dann wünsche ich mir persönlich, für mich, dass Jesus sagt, Thomas, da hast du gekämpft und gewonnen. Da hast du geglaubt und gesiegt. Da hast du überwunden. Da hast du den Teufel in die Schranken gewiesen. Halleluja. Amen. Ich will nicht, dass Jesus sagt, na Thomas, da hätte ich mir so sehr gewünscht. Du hättest Vollmacht über den Teufel genommen, aber leider hast du... Oh, ich hätte mir so gewünscht, dass... Versteht ihr, was ich meine? An wem liegt es? Weil ihr zu wenig betet für mich, deswegen bin ich so. Nein, es liegt an mir. Es liegt einzig und allein an mir. Und sie wählen einen Mörder. Oder wollt ihr den, von dem gesagt wird, er ist der Christus? 18. Lies, was hier steht. Denn er wusste. Lass uns das mal sagen. Denn er wusste. Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Was wusste er? Was wusste er? Jesus ist völlig unschuldig. Er ist völlig unschuldig. Er wusste, er ist völlig unschuldig. Wer war höher als Pilatus in Israel? Der Kaiser. Der saß in Rom. Und der Kaiser sagte, herrsche du über dieses besetzte Land. Also wer war über ihm? Im Prinzip niemand. Niemand. Und der Kaiser in Rom interessiert sich bestimmt nicht für irgendwelche Juden, die da verurteilt oder freigesprochen werden. Er hatte Vollmacht. Wir gehen noch tiefer in die Geschichte. Das wird heute richtig tief. Das kann ich euch sagen. Sag mal deinem Nachbar, es wird heute tief. Ja? Wir tauchen tief. Und als er auf dem Richterstuhl saß, wer sitzt auf dem Richterstuhl? Der Richter. Der entscheidet, Freispruch oder Tod. Leute, ist wichtig für uns. Weil wir kommen noch zum zweiten Part. Als er noch auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Gott warnt ihn. Gott warnt ihn. Gott lässt ihn nicht allein im Stich in der Verantwortung. Er hat seiner Frau einen Traum gegeben und sie schickt zu ihm und sagt, hab du nichts mit ihm zu tun. Schauen wir uns noch tiefer an, wie er entschieden hat. 20. Aber die Hohepriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten. Seht ihr, wie schlimm es für ein Volk ist, wenn es schlechte Oberhäupter hat, wenn es eine schlechte Regierung hat, vor allem wenn es eine schlechte geistige Leitung hat. Eine schlechte geistige Leitung verdirbt eine ganze Nation. Zweitausend Jahre Geschichte wegen diesem Satz. Schauen wir uns an. Jesus aber umbringen sollten. Sie sagten dem Volk, bittet um Barabbas. Und Jesus wird umgebracht. Könnte man sagen, ja, da können sie doch nichts dazu. Die wurden doch überredet, die wurden doch so freiwillig gezwungen. Wir schauen uns das noch tiefer an, was sie da dazu zu sagen haben. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Zum zweiten Mal. Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus? Von dem gesagt wird, er sagt es ihnen nochmal. von dem gesagt wird, er ist der Christus. Alle Entscheidungen haben Konsequenzen. Keine Wirkung ohne Ursache. Jede Ursache hat eine Wirkung. Alles, was wir sprechen, hat eine Wirkung in unserem Leben. Glaubt ihr das? Wenn ich anfangen würde, heute über meinen Sohn, über den Sammy zu lästern und zu sagen, das ist so ein Trottel, der geht mir so auf die Nerven. Oh, ich könnte ihn an die Wand batschen, der ist so blöd. Was glaubt ihr, was bei ihm passiert? Der geht morgen in die Arbeit und hat nur noch Missgeschicke. Es klappt nichts mehr und er fragt sich, warum. Meine Worte haben Vollmacht. Ich habe einen Fluch auf mein Kind gebracht und er leidet darunter. Ich kann aber genauso gut, und Gott ist gerecht, sagen, Sammy, du bist der Beste, du bist weiser als alle deine Lehrer, alles, was du anfasst, gelingt. Du bist gesegnet an deinem Eingang, du bist gesegnet an deinem Ausgang. Gott ist mit dir. Was wird passieren? Er hat Gunst bei Gott und bei den Menschen. Unabhängig, ob er Gott folgt oder nicht, unabhängig, ob er gehorsam ist oder nicht, unabhängig. Meine Worte haben Vollmacht. Dasselbe geht dir gegenüber. Dasselbe du, wenn du sprichst, mir gegenüber. Ich habe euch so oft erzählt, manchmal, wenn der Teufel nicht geht, dann ist das Letzte, was ich tue, ich binde die falschen Gebete von Christen. Und dann ist immer, in der Sekunde, wo ich das bete, schlagartig Ruhe. Der Teufel hat wie viel Vollmacht über mir? Was passiert, wenn du über mich redest und sagst, der Thomas, so ein blöder Arsch, der blödeste Pastor, den es gibt. Was macht der Teufel? Der sagt, Dankeschön, dass du mich autorisierst, den Thomas anzugreifen. Und genau das wird passieren. Und ich spüre plötzlich, irgendwas ist anders. Ich fühle mich nicht mehr gut. Ich habe Kopfweh, Migräne, mein Bauch rumort. Ich fühle auf einmal Verdammnis. Ich fühle mich auf einmal einsam. Ich fühle mich auf einmal schlecht. Auf einmal ist alles blöd. Jesus fühlt sich an, wie wenn er Kilometer weit weg ist. Habt ihr das schon mal erlebt? Leute, das ist die Wahrheit. Und auch hier sagen sie, gib uns Barabbas. Was soll ich mit dem machen, von dem gesagt wird, er ist der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Zum dritten Mal probiert er sie umzustimmen. Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. 24. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Funktioniert es? Nein. Nein. Er hat die Vollmacht. Schon mal Leute erlebt, die sagen, ja, gut, dann mach halt den Banküberfall, ich bin nicht dabei, ich wasche meine Hände, ne? Aber ja, ich sag's auch keinem. Was sagt unser Gesetz? Mitwisser werden mitbestraft. Die sind nicht straffrei. Er ist ein Mitwisser. Er macht, was das Volk von ihm will, obwohl er die Autorität hat. Hast du in deinem Leben schon mal was gemacht, was die Leute von dir verlangt haben und du hast es bereut? Na, drei sind ehrlich. Einmal, yo, dann gratuliere ich dir. Bei mir war es ein bisschen mehr. Ich hatte ein paar Nullen mehr. Ja? Und dann bereust du das. Obwohl du Autorität hast, Nein zu sagen, tust du es. Um des Volkes willen, um der Anerkennung willen, um der Leute willen, weil man nicht anecken will, weil man dazugehören will. Die meisten Jugendlichen fangen an zu rauchen, obwohl es ihnen überhaupt nicht schmeckt, weil alle rauchen. Sie wollen dazugehören. Pango-Movement, Popper-Movement, alles, was es so an Jugendbewegungen gab, man will dazugehören, man will nicht auffallen, man will nicht anecken, aber das geht im Reich Gottes nicht. In dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, bist du komplett fremd dieser Welt. Du eckst an. Jetzt kommt der Vers, warum sie seit 2000 Jahren verfolgt werden, bis zum heutigen Tag. Krieg und Mörder. Sie haben sich für einen Mörder entschieden, anstatt für den Messias. Fatal. Das ist übrigens bei den Heiden auch. Wer Jesus nicht annimmt, hat sich für einen Mörder entschieden. Wer ist der Mörder? Von Anfang an? Satan. Schauen wir uns an, was sie hier sagen. Vorhin habe ich euch gesagt, das Volk hätte ja, man hätte ja sagen können, okay, das Volk ist gezwungen worden, ne, die Hohepriester sagen. Dann hätte Jesus anders darauf reagiert. Wir würden hier was anderes lesen. Aber sie steigern es jetzt noch. Schauen wir uns an. 25. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist der schlimmste Satz in der ganzen Bibel, den die Juden jemals sagen konnten. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Bis zum heutigen Tag werden die Juden auf der Welt gehasst, verfolgt, drangsaliert, habe ich euch letztes Mal vorgelesen, wenn ihr euch erinnert. Der Weinberg wurde von ihnen weggenommen, er wurde uns gegeben, den Nationen, wegen diesem Vers. Das ist der Schlüssel dazu. Okay, merkt ihr, wie der Heilige Geist uns schult? Sie denken, das ist so ein lockerer Spruch. Sie wussten genau, 5. Mose 28, Segen und Fluch, ihr habt die Wahl. Ich lege euch heute vor, sagt der Herr, als er mit ihnen dealt, mit dem Volk Israel. Gesegnet seid ihr, wenn ihr das tut und jenes tut. Gesegnet ist euer Ein- und euer Ausgang und so weiter. Gott legt ihnen vor, sie dürfen wählen. Aber verflucht seid ihr, wenn ihr euch gegen mich entscheidet, wenn ihr meine Gebote nicht haltet und so weiter. Sie wussten, dass Gott sagte, ich werde euch segnen bis zu den Kindern und Kindeskindern, wenn ihr mir nachfolgt. Und er sagt gleichzeitig, wenn ihr mich aber verlasst, werde ich euch fluchen zu den Kindern und Kindeskindern bis in die x-te Generation. Sehen wir das bis heute? Obwohl sie 1948 als Staat wieder entstanden sind, folgen sie ja immer noch nicht Gott. Christus ist des Gesetzes Ende. Somit ist jedes Opferritual und jedes Halten des Gesetzes sinnlos geworden. Sie halten fest am Gesetz. Gott sagt, das Gesetz ist aufgelöst. Dieses Gesetz gibt es nicht mehr. Das ist, wenn ich mir das Gesetzbuch vom Dritten Reich suche oder von der DDR und sage, danach lebe ich jetzt. Dann würden die Leute sagen, bist du doof, das gilt doch gar nicht mehr. Für die Juden ist dasselbe, es gilt nicht mehr. Aber sie verstehen es nicht, weil sie den Messias abgelehnt haben. Lass sein Blut über uns kommen und unsere Kinder. Leute, Entscheidungen, die wir treffen, können deine Kinder und deine Enkel betreffen. Im Positiven, aber auch im Negativen. Wichtig. Haben wir das verstanden, wie wichtig das ist? Das Gute ist, wir haben immer die Wahl, das Gute zu sprechen. Und wenn vorher das Böse geherrscht hat, kann es jetzt sich ändern ins Gute. Mein Opa war böse, mein Vater war böse. Aber mit mir hat sich etwas geändert. Ich bin nicht mehr böse. Amen. Aus der Gnade, die in mein Leben kam und durch das Blut des Lammes. Wer hat die Entscheidung getroffen? Ich. Ich sag mal, Sammy und Vanessa haben heute ein gutes Leben. Warum haben sie das? Nicht, weil sie gut sind, sondern weil ich die Entscheidung getroffen habe, bis hierhin und nicht weiter. Ich hatte ein schlechtes Leben bis zu meiner Bekehrung. Warum hatte ich das? Weil mein Opa und mein Vater eine Entscheidung trafen für das Böse. Ursache, Wirkung. Saat und Ende. Dann gehen wir kurz in die Hoffnung, sagt meine Frau, Matthäus 27, Vers 25, in der Hoffnung. Die Menge schrie zurück, ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Wir und unsere Kinder tragen die Folgen. Heftig. Jetzt wisst ihr auch, warum ein paar Tage zuvor, glaube ich, oder war es ein Tag, weiß ich nicht mehr, hat Jesus geweint über Jerusalem. Er wusste, was auf sie kommt. Er wusste, was sie tun, sich gegen ihn und gegen Gott zu entscheiden. Ihr müsst verstehen, wir können jetzt fragen, warum 2000 Jahre lang, warum ist dieses Urteil so knallhart? Ich sage euch warum. Weil die Gnade so knallhart groß war, dass der Messias zu ihnen kam. Es gibt Menschen, die haben nie Kontakt mit dem Evangelium. Ich glaube, die werden nicht so hart bestraft wie die, die Kontakt hatten mit dem Evangelium und haben es abgelehnt. Denn die haben keine Ausrede mehr. Gott wird ihnen sagen, ich habe dir Stelios geschickt. Ich habe dir die Lydia vorbeigeschickt. Ich habe dir einen Thomas geschickt und wie wir alle heißen. Die werden keine Ausrede haben. Dann gibt's vielleicht irgendwelche Indianer im Dschungel von Brasilien, die wissen es nicht besser. Jesus sagt, Kapernaum wird ein desto strengeres Urteil haben, sogar als Sodom und Gomorra. Das ist heftig, oder? Warum? Weil sie den Messias abgelehnt haben und ihn nicht wollten. So, 26. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wurde. Und hier siehst du die Schuld von Pilatus. Er verurteilt einen Unschuldigen. Er weiß, er ist unschuldig und er verurteilt ihn für die Leute. Und das ist seine Schuld, wo seine Hände waschen in Unschuld nichts bringen. Menschen sagen, oh, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, das geht nicht. Er hätte Autorität nehmen müssen und Jesus freisprechen und sagen, nee, egal was ihr wollt, ich finde keine Schuld und hiermit ist er freigesprochen. Aber er ließ sich auf das Spielchen ein, um der Leute willen. Die Frage ist immer, Römer 8 sagt, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wem gehorcht man mehr? Das ist eine gute Frage, gell? Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium. Das Prätorium war der Regierungssitz von Pilatus. Es war der römische Regierungssitz, wenn man so will. Und versammelt um ihn eine ganze Kohorte. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, wie groß eine Kohorte war. 480 Mann circa. Ein Zehntel einer Legion. Eine Legion war ungefähr 4800 Mann, plus minus. Da ging mir ein Licht auf. Als Petrus mal Jesus fragte, wie oft er vergeben musste, sagte, es sind 490, 10 Mann mehr. Plus minus 10 Mann, steht im Internet. Und warum brauchen die 490, 480 Mann? Das ist alles prophetisch, Leute. Wo Jesus zeigt, obwohl er mich geißelt, obwohl er mich verurteilt, vergebe ich euch. Gucken wir weiter, was hier noch alles drin ist in der Geschichte. Und zogen ihn aus und legten ihm einen roten Mantel an, einen roten Mantel, interessant, und flochten eine Dornenkrone, setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßt seist du, der Judenkönig. 30. Und spien ihn an, spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Wisst ihr, was die machten? Die schlugen die Dornenkrone in den Schädel. Er trug ja die Dornenkrone. Und mit einem Rohr schlugen sie die Dornenkrone in seinen Schädel. Die steckte fest da drin. Bist du froh, dass du Vollmacht hast mit dem Helm des Heils, dass deine Gedanken frei sein dürfen? Die meisten Christen drehen sich immer um sich selber. Ich, mich, mir und meins. Den lieben langen Tag. Dann sind sie krank, dann ist die Krankheit Nummer eins. Wenn du mit denen ins Gespräch kommst, kommt nur Krankheit. Mir geht's nicht gut, ich habe Schmerzen. Das nächste ist, dass sie kein Geld haben. Dann geht's ums Geld. Ah, ich habe nicht genug Geld oder zu viel Geld. Das ist genau derselbe Fluch. Und alles in ihrem Leben hat der Teufel so gebaut, dass sie in den Kreisverkehr reinfahren und immer schneller werden. Und je schneller du im Kreisverkehr fährst, desto schlechter siehst du die Ausfahrt. Und du sagst, Mensch, wie bin ich da nur reingekommen? Ich finde nicht mehr raus. Und dein Leben dreht sich nur noch um dich. Kein Erfolg, kein Sieg, nichts. Und diese Leute warten immer, dass einer kommt und an der Tür klingelt. Ich war früher auch so. Ich war mal eine Zeit arbeitslos, über ein Jahr. Dann hatte ich einen Traum, es kommt einer und klingelt und fragt, ob ich einen Job brauche. Ich erzähle euch manche Dinge so lustig, aber das habe ich selber erlebt. Ich habe das wirklich geglaubt, da kommt einer und fragt, ob ich einen Job brauche. Ist das jemals passiert? Nee. Du musst Bewerbung schreiben und kennen wir alles. Aber der Teufel kann uns in so einen Kreisverkehr schicken, wo wir jeden Morgen aufstehen und denken, oh, hat's geklingelt? Ah, nee, doch nicht. Oh, hat's geklingelt? Ah, nee, doch nicht. Leute, das ist Schwachsinn. Das sind Lügen. Er ist der Meister der Lüge. Die Dornenkrone wupp voll ins Haupt. Jetzt kommen wir zu Johannes 11 ab Vers 50. Wir bleiben heute die ganze Zeit in Luther. Johannes 11 ab Vers 50. Und der Hohepriester sagt hier was, weil er im Amt des Hohenpriesters ist. Gott achtet es, obwohl er komplett gegen seinen Sohn ist. Interessant, gell? Pass auf, was er hier sagt. Ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als das ganze Volk verderbe. Was er meint ist, es ist besser, wir bringen Jesus um und es herrscht wieder Ruhe und die Römer werden nicht gewalttätig. Das war sein Bild. Aber er prophezeite, dass Jesus für die ganze Menschheit sterben muss, weil er im Amt des Hohepriesters war. Gott ist so unfassbar gnädig, selbst zu den größten Feinden. Das verstehen wir gar nicht, gell? Das ist eine Baustelle. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hohepriester war, weissagte er. Habe ich euch gerade gesagt. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch für die verstreuten Kinder in Heidelberg, um sie zusammenzubringen. Die Nationen, du und ich. Das ist cool, oder? Jetzt kommt ein Vers, der ist interessant. Vers 53. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Der muss weg. Der muss weg. Manche in unserem Leben, wenn die dürften, wärst du nicht auch schon weg. So, Lukas 23, Vers 12. Lukas 23, Vers 12. An diesem Tage wurde Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Interessant, dass Feinde, die Jesus zum Feind haben, plötzlich Freunde werden. Es ist interessant, dass Leute in der Welt, die Christen zum Feind haben, plötzlich Freunde werden. Aber das schauen wir uns näher an. Wir gehen mal in Vers 6. Lukas 23, Vers 6. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Es geht immer noch um Jesus, immer noch um seine Gefangennahme, okay? Jetzt rutschen wir ein Stück vor. Und als er vernahm, dass er unter die Herrschaft des Herodes gehörte, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Pilatus versucht mit aller Macht, aus der Sache rauszukommen. Merkt ihr das? Er versucht, den schwarzen Peter ständig abzugeben. Seine Frau warnt ihn, er sagt dreimal zum Volk, wen soll ich euch geben? Dann sagt er, er hat doch nichts gemacht und so weiter. Das war zuvor. Er schickt ihn zu Herodes, will ihn abgeben und na, soll der sich drum kümmern. Kennt ihr solche Leute? Interessant, gell? Jetzt kommt Vers 8. Ganz interessanter Vers. Als aber Herodes Jesus sah, und Herodes war so eine richtige Drecksau auf gut Deutsch, voller Sünden, voller Weibergeschichten, voller Machtmissbrauch, voller Götzendienst, richtig ekelhaft. Er war nicht würdig, ein König in oder ein Statthalter oder was auch immer in Juda oder in Israel zu sein. Als aber Herodes ihn sah, freute er sich sehr. Die Frage ist jetzt, warum? Wegen Jesus selbst? Nein. Der hatte keinerlei Interesse an Jesus. Null. Denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Jetzt schauen wir uns an, warum. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Der hatte null Interesse an der Person. Hast du schon mal Leute getroffen, Christen oder Ungläubige, die null Interesse an dir haben? Nur an dem, was du kannst oder vielleicht für sie tun kannst? Oha. Ich treffe immer wieder auf Christen, die interessiert es nur, ob ich für sie beten kann, dass sie heil werden. Die interessieren sich für mich null, für meine Gemeinde null, für meine Sorgen, für meine Rechnungen, für meine Probleme null. Es geht nur darum, Alter, kannst du für mich beten. Internet ist voll davon. Mich kontaktieren Leute, die habe ich noch nie gesehen, noch nie getroffen, aus der Schweiz, aus Österreich, schreiben mir irgendwelche E-Mails. Können sie für mich beten? Das ist wie wenn du einen Eimer Wasser ins Meer leerst. Ganz toll. Er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Mach mal was. Mach mal ein bisschen Buggedi-Buh. Ich habe gehört, du hast da schon einige Sachen gemacht. Wasser zu Wein und so, das wäre cool. Mach mal einen tollen Wein hier. Wir wollen uns heute noch besaufen. Flieg mal durch die Halle oder so. Mach mal, versteht ihr, wie verdorben der war. Der Sohn Gottes steht vor ihm und das Einzige, was er will, ist ein Zeichen. Mach mal Buggedi-Bu, Janis und Jambres. Mach mal was, mach mal einen Stock zu einer Schlange. Mach irgendwas, was mich begeistert. Schauen wir mal an, wie Jesus reagiert. Und er fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber nichts. Ich habe euch so oft gesagt, wie jemand Jesus begegnet, so begegnet Jesus dem. Kommst du respektlos, kriegst du Respektlosigkeit. Aber in einer reinen Art und Weise. Die Hohepriester, Vers 10, aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Bei Herodes. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn. Schon wieder. Legten ihm ein weißes Gewand an. Die Römer ein rotes. Und sandten ihn zurück zu Pilatus. Und an dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Ist es nicht interessant? Die Juden konnten die Römer nicht ausstehen, die Römer die Juden nicht. Man weiß aus Geschichtsbüchern von Josephus Flavius, ein römischer Geschichtsschreiber, der hat geschrieben, es war die größte Strafe für einen römischen Söldner, wenn er nach Juda oder Israel musste. Das war das allerverachtetste Land. Da wollte keiner hin. Interessant, oder? Die Römer hatten null Bock auf die Juden und die Juden null Bock auf die Römer. Somit hat auch Herodes keinen Bock auf die Römer und umgekehrt. Jetzt macht aber Pilatus etwas. Er achtet Herodes, indem er ihm Jesus schickt und sagt, urteile du. Er gibt ihm Macht zurück. Und Herodes sagt, das ist cool, aber ich habe auch keinen Bock auf den Typ, der kann ja gar nichts. Der redet nicht mal, der ist stumm. Schickt ihn wieder zurück, der ist langweilig. Mach du das, Pilatus. Ich anerkenne deine Autorität, du anerkennst meine und jetzt erkenne ich deine an. Seht ihr, wie das läuft in der Welt? Das Opfer ist Jesus. Das sehen wir bis zum heutigen Tag. Und dann wurden die Freunde. Das habe ich bis die Tage noch nicht verstanden, warum die Freunde wurden. Aber jetzt verstehe ich's. Denn sie wurden gemeinsam Feind Jesus gegenüber. Schon mal jemand gemeinsam Feind geworden dir gegenüber? Am Arbeitsplatz, Verschwörungen oder die Nachbarn oder irgendwas. O-O-H. So, jetzt ziehen wir mal ein Fazit. Wir sehen hier drei Gruppen von Menschen in dieser Geschichte. Drei Gruppen von Menschen. Das erste sind die Herodes-Leute. Die sagen, gib uns ein Zeichen, ein Wunder, tu was für mich. Das sind die Herodes-Leute. Die wollen ein Zeichen sehen, sie wollen Buggidi-Bu. Sie wollen irgendwas erleben. Dann haben wir die zweite Art von Menschen, das sind die Pilatus-Leute. Ich habe Macht, dich freizulassen, tu es aber nicht. Dann haben wir die dritten, das ist die Kohorte. Die steht für das Volk, die Masse, die ihn verspottet. Drei Arten von Leuten. Alle drei nicht gut, alle drei nicht gesund, alle drei nicht auf der Seite von Jesus. Gruppe 1, die Herodes-Leute, die ein Zeichen oder ein Wunder wollen. Das sind Leute, die nur kommen, um etwas von Jesus zu bekommen. Passiert das nicht, verlieren sie jegliches Interesse an ihm. Wir hatten ja auch schon Leute, die kamen, Unbekehrte, haben gehört, hier passieren Wunder, Zeichen, hier ist was los. Dann kamen sie, dann haben sie nicht bekommen, was sie wollten, dann haben sie das Interesse verloren, kamen nie wieder. Das zweite sind Leute, die Macht hätten, für Jesus einzutreten, es aber nicht tun. Die Pilatus-Leute. Die haben Macht, ihn freizulassen, aber sie tun es nicht. Die sogar von Gott gewandt werden und trotzdem nicht für ihn streiten. Politiker, Adel, Promis, Sportler, Industrielle, Militär und. Die haben alle Macht in dieser Welt, für Jesus einzutreten, sie tun es aber nicht. Sie wollen ihre Hände in Unschuld waschen. Sie denken, sie seien unschuldig, obwohl sie ihnen den Tod übergeben. Das sehen wir täglich im Fernsehen, in der Musik, überall in den Filmen. Überall wird Jesus verarscht, gemockt. Die ganzen Kabarettisten, alle in Deutschland machen Witze über Jesus. Interessant, oder? Und dann haben wir die Gruppe Nummer 3, das Volk, eine große Masse, die macht, was von oben angeordnet wird und nur Spott übrig hat für Jesus. Krass, oder? Drei Gruppen. Herodes-Leute, Pilatus-Leute und die Kohorte. Stellvertretend für die ganze Menschheit, für das Volk. Die Soldaten haben auch gesehen und gehört, was Jesus in Juda getan hat, in Israel. Und keiner von denen ist aufgestanden und gesagt, könnte es nicht sein, dass erst am Kreuz, als die Sonnenfinsternis kam und die Erde bebte, sagte der römische Hauptmann, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Immerhin, Gott hat ihm Gnade gegeben. Wo das Blut floss, floss Gnade denen, die ihn gerade gekreuzigt haben. Unvorstellbar für uns. Am Ende werden alle Freunde, weil sie gegen Jesus sind, beziehungsweise nicht für ihn sind. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Wer nicht für ihn ist, ist automatisch gegen ihn. Wer nicht für Jesus ist, ist automatisch gegen ihn. Es kommt niemand in den Himmel. Niemand wird in den Himmel reingezwungen, der nicht wiedergeboren ist. Die Herrlichkeit Gottes würde ihn erschlagen. Aber manche denken, wie Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld, vielleicht war er Gottes Sohn, vielleicht nicht, meine Frau hat einen Traum, ich habe es dreimal probiert, die wollten nicht, also ich bin raus aus dem Ding. Lässt ihn aber trotzdem kreuzigen. So sind viele Leute da draußen, die denken, ja, wenn es Jesus gab, wenn es den wirklich gab, wenn der wirklich Gottes Sohn war, naja, ist okay, ich bin nicht gegen ihn, ich bin auch nicht für ihn, aber ja, ich bin da neutral wie die Schweiz. Geht es? Geht nicht. Das geht nicht. Gibt es auch bei Christen in Gemeinden, gibt es in Gemeinden diese drei Arten von Leuten? Ja. Christen, die nur da sind, weil sie etwas von Jesus wollen. In manchen Gemeinden sind die Christen nur da, weil sie was von Jesus wollen. Aber sie haben null Interesse an ihm als Person. Das sind Herodes-Christen. Mach mal was für mich. Komm, mach ein Zeichen, mach mich gesund. Los, hier ist mein Einkaufszettel. Hak mal ab. Mach mal. Dann haben wir die Pilatus-Christen, die nicht zu ihm stehen, wenn es hart wird. Sobald Druck kommt, kennen die seinen Namen nicht mehr. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe da nicht mitgemacht. Du hast es auch nicht gestoppt. Und dann haben wir die dritten Christen, die Kohorte, die nur machen, was der Staat sagt. Haben wir das im Dritten Reich erlebt? Nur ganz wenige Christen sind aufgestanden. Ganz, ganz wenige. Die lutherische Kirche hat sich sogar dem Führer untergeordnet. Die katholische Kirche hat mitgemacht. Es gibt Bilder, wo die Bischöfe dastehen und den Gruß machen. Es waren einzelne Leute wie Dietrich Bonhoeffer, der für einen Familienvater im KZ an seine Stelle getreten ist. Er hat gesagt, ich bin ledig, bringt mich um, lass den Familienvater leben. Es sind wenige, die aufgestanden sind, wenige. Sie haben mitgemacht. Haben wir das in Corona erlebt? Es ist Impfpflicht, also lassen wir uns alle impfen. Glaubt ihr, dass das wiederkommt? Dass sich das noch krasser wiederholt? Wo Christen nicht aufstehen, wo sie einfach machen, was der Pilatus sagt, ohne drüber nachzudenken? Leute, heftig. Und jetzt kommen wir zum guten Ende. Es gibt die vierte Gruppe, die Echten. Das sind wir. Da zähle ich uns dazu. Die Echten, das sind die, die wiedergeboren sind, die Überwinder sind, die anbeten, die beten, die mitleiden, die mutig sind, die festhalten, die den Schmerz tragen, die bluten manchmal, die weinen, die vergeben, die loslassen, die den Herrn kennen und er sie, die auf den Heiligen Geist hören, die die Gebote halten, weil sie ihn lieben, die mutig den Feind bekämpfen, die Früchte sammeln, die geben in jedem Bereich, die das Fleisch überwinden, die ausharren, die Zeugen sind, doesn't matter what, egal was passiert, die brennen und die siegen. Das ist die vierte Gruppe. Und ich wünsche mir, dass wir da dazugehören, jeder einzelne von uns. Die Predigt, wenn wir essen, wird kürzer. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Predigt, damit wir genug Zeit haben für das Essen und die Gemeinschaft, weil die anderen ja um 3 Uhr kommen. Versteht ihr, um was es geht? Habt ihr heute Morgen ein tieferes Verständnis bekommen? Seid ihr tiefer eingetaucht? Das freut mich. Ich glaube, das ist der Wunsch vom Heiligen Geist, dass wir tiefer hineintauchen, dass wir erkennen, was los ist. Ich will weder ein Herodes-Christ sein, noch ein Pilatus-Christ, noch zur Kohorte gehören, sondern ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das größte Zeugnis, das bist du selber. Gott beobachtet uns, die Welt beobachtet uns, der Feind beobachtet uns. Und das Wichtigste ist, dass wir Gott gefallen. Amen. Ich habe mich schon lange, lange entschieden. Habe ich auch gestern mit dem Mann Gottes telefoniert. Wenn Verfolgung kommt, ich bete immer nur, dass wenn sie mich umbringen, wenn es so kommen würde, ich habe nicht die Offenbarung vom Herrn, dass es so sein wird, aber wenn, bete ich immer, dass es schnell geht, dass sie mich nicht foltern dürfen. sondern dass es schnell geht. Ich hänge nicht an meinem Leben. Ich hänge nicht hier in dieser Welt. Ich hänge an Jesus. Jeden Tag sterben Leute aus einem sinnlosen Grund. Manche haben einen Unfall, manche springen von Hochhaus. Überall sterben Leute, jeden Tag. Der Tod ist jeden Tag präsent. Aber die Frage ist, haben die gelebt, um dem König der Könige Ehre zu geben? Haben die Frucht in ihrem Leben? Ich bin so froh, wenn ich solche Predigten machen darf, weil mir bewusst wird, welche Gnade in meinem Leben ist. Du auch? Und dann werden die Angriffe, die wir haben, und die Kämpfe, die wir haben, die werden so klitzeklitzeklein. Das ist Pillepalles, Peanuts gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird, Leute. Jede Träne wird mit Freude belohnt. Wenn sie für die Gerechtigkeit geweint ist, nicht wegen Sünde oder wegen Ungehorsam oder Stolz oder Widerspend, dafür gibt es keinen Lohn. Aber jede Träne, die für Christus und sein Reich oder für das, was er uns sagt, geweint ist. Mir hat ein Bruder die Woche ein Bild geschickt, wo er total am Weinen ist, weil es ihm nicht gut geht. Ich habe sofort eine Bibelstelle gehabt, habe die geschickt, habe Worte der Ermutigung geschickt. Danach kam ein lachendes Gesicht, habe ich mich gefreut. Das ist mein Gott. Er ist ein Tröster in der Zeit der Not. Und der Bruder schickt mir, Mensch, ich bin so dankbar für dich und deinen Dienst. Das bin ich auch. Aber ich kann nichts geben, wenn ich nicht Jesus frage. Ich habe gesagt, Jesus, was ist dran? Was soll ich geben? Was soll ich schreiben? Ich hatte sofort eine Bibelstelle, habe sofort die Bibelstelle geschickt und das Wort Gottes ist Leben, Leute. Es ist Leben, nicht Tod. Es macht lebendig. Ein gutes Wort zur rechten Zeit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Amen. Heute Nacht war der Todesengel aus dem Abgrund bei diesem Mann. Abaddon. Schon mal gehört? Hat mir vorhin geschrieben, bevor ich mein Handy ausgeschaltet habe. Abaddon war heute Nacht da. Dachte ich, oha, Satan, der hat aber gerade ganz schön den Flattermann. Wenn er sogar einer seiner allerhöchsten, einer der sechs höchsten Dämonen zu ihm schickt. Krass, oder? Und was kann der? Er hat geschrieben, der konnte mir nichts. Er kann nichts. Werbeabteilung ist groß in der Hölle. Danach kommt aber nichts. Die Pakete sind meistens leer. Gott ist gut, oder? Wir gehen jetzt ins Abendmahl. Lass die Aufnahme noch laufen, Simi. Wir feiern jetzt Abendmahl mit voller Überzeugung. Amen. Lass uns aufstehen, komm. Lass uns aufstehen, auch im Geist. Heute hast du gelernt, du sollst aufstehen. Du hast gelernt, du sollst Autorität nehmen. Und wir gehören zu der vierten Gruppe, die das alles durchlebt, was wir gerade gelesen haben. Die kämpft, die streitet und so weiter. Und sei dankbar dafür. Sag mal dem Herrn von ganzem Herzen Danke dafür, dass du zu ihm gehörst. Dass du die Gerechtigkeit bist, die vor Gott gilt, wie wir es am Anfang bekannt haben. Weil er den Preis bezahlt hat. Es ist sein Sieg. Nicht mein Sieg, es ist sein Sieg. Aber es wird zu meinem Sieg, weil er mir diesen Sieg geschenkt hat in sich. Weil ich zu ihm gehöre. Weil er mich an seinem Tisch sitzen lässt. Weil ich zu ihm gehöre. Weil mein Name im Buch des Lebens steht, geschrieben mit dem Blut des Lammes. Halleluja. Mach dir das bewusst. Der alte Leib wurde zerschlagen, dass dein neuer Leib frei ist, wenn du das Brot isst. Amen. Traubensaft, haben wir gute Lehre gehabt, die letzten beiden Sonntage. Wenn du das in der Hand hältst, mach dir bewusst, es ist sein Blut, es ist der neue Bund. Der neue Bund, nicht der alte, auch nicht die Mischung zwischen alt und neu. Es ist einzig und allein der neue Bund in seinem Blut, wo du bekennen darfst, dass du zu ihm gehörst, dass der Preis bezahlt ist, dass du erlöst bist. Der Teufel hat keine Angst vom Weihwasser, der hat Angst vor dem Blut des Lammes. Und das Blut des Lammes ist so stark, dass es dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und heute Morgen, wenn du das Abendmahl nimmst, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, Mensch, da habe ich eine Baustelle und da und das, was ich heute gehört habe, das betrifft mich, dann nimm doch jetzt Gnade. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Nimm Gnade und sag, Herr, es bin ich. Ich habe mich heute Morgen angesprochen gefühlt, ich habe mich betroffen gefühlt, ich rede negativ, ich vertraue auf allem, nur nicht auf dich. Ich hoffe immer, dass jemand kommt, der zuständig ist für mich, dann leg ihm doch das alles auf den Altar und sag: Jesus, ich gebe es dir heute Morgen, hilf du mir. Das ist alles, was er will. Und du darfst voller Zuversicht diesen Saft trinken und wissen, du gehörst zu ihm. Das ist ein neuer Bund in seinem Blut. Halleluja. Barbara sammelt die Gläser dann wieder ein. Haltet es noch in der Hand, bis er vorbeikommt. Wow, geht's uns gut, oder? Leute, wir sind eine gigantische Gemeinde. Klein, aber oho. Wir sind nicht eine Gemeinde mit vielen Steinen, sondern wir haben ein großes Goldnugget. Und das ist mehr wert als viele Steine. Es ist das Echte. Und das ist Jesus so kostbar. Du bist ihm kostbar. Kannst du mal Danke sagen dem Herrn aus deinem Herzen für die Gemeinde hier, dass du hier ein Zuhause hast, dass du einen Stall hast, wo du versorgt wirst mit gutem Wasser und gutem Brot, wo es dir wohlergeht an Geist, Seele und Leib, wo du die Kämpfe überwindest, wo du den Feind überwindest, wo du siegreich rausgehst, wo deine Familie gesegnet ist, weil du gesegnet bist, wo deine Familie unterm Schutz ist, weil du unterm Schutz bist. Weil Gnade in deine Familie gekommen ist, weil der Generationenfluch besiegt ist durch das Blut des Lammes. Auch wenn gerade noch manches schräg aussieht, vielleicht auch bei deinen Kindern, aber es fängt heute mit dir an. Wenn deine Kinder nicht gläubig sind, dann weißt du, sie sind so nah beim Herrn, wie es nur sein kann. Und der Tag der Errettung kommt, wenn du dran festhältst. Amen. Lass dich nicht länger belügen. Spürt es gerade vom Herrn, euch zu sagen. Freut euch, dank dem Herrn, dass deine Kinder, dein Mann, deine Eltern, dein Onkel, Cousinen, egal wie viel, egal wenn du alles gerade im Herzen hast oder der dir einfällt, die gehören Jesus. Weil du einen Unterschied machst. Weil du geheiligt bist. Weil du Heiligung in deine Familie, in deinen ganzen Clan, in deine Sippe bringst. Halleluja. Und wenn sie auch jetzt noch gegen dich sind, der römische Hauptmann war auch gegen Jesus bis zur letzten Minute. Und dann hat er sich doch bekehrt. Und es wird in deiner Familie auch sein. Gott ist mit dir, nicht gegen dich. Und Gott will mehr, dass die Menschen sich bekehren, als wir da jemals würden wollen. Vater, wir danken dir heute Morgen für das Wort. Wir danken dir, dass du einen guten Plan hast. Danke, dass es Hoffnung gibt. Es gibt auch Hoffnung für Deutschland, auch für diese Zeit. Wir danken dir und wir bekennen, es wird ein gutes Jahr. Es wird ein gutes, siegreiches, gesegnetes, fettes Jahr, weil du uns einen Weinbergboden, der fett ist, gegeben hast, und der stark ist, der fruchtbar ist. Halleluja. Danke, dass wir die fettesten Trauben haben. Danke, dass wir die süßesten Trauben haben. Danke, dass es den besten Wein gibt. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Veränderung zu Veränderung. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Und wir sagen dir über jedes Problem heute Morgen, wir machen dich größer, Jesus. Du bist größer als jedes Problem. Du bist auch größer als Deutschland. Du bist größer als die Regierung, die wir gerade haben. Du bist größer als die Entscheidungen, die gerade getroffen werden, die so gottlos sind, wie es nur sein kann. Aber du bist Gott und du bist immer noch Gott über Deutschland. Halleluja. Halleluja. Die Erde ist der Schemel deiner Füße. Die Erde ist dein und was darinnen ist, sagt dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du Deutschland nicht aufgegeben hast. Dass dieses Land nicht verloren ist, sondern Herr, wir machen den Unterschied. Solange wir hier sind, sind wir Licht und Salz in diesem Land. Und danke, dass sich Dinge verändern werden. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Amen. Dürft euch setzen. Lasst die Aufnahme noch eine Minute laufen. Leute, ich kenne nur 3 Politiker in dieser Welt, die von Jesus Christus sprechen. 3 Stück. Der erste ist Donald Trump. Der zweite ist Wladimir Putin und der dritte ist Viktor Orban. Die 3 machen Jesus Christus groß. Ich kenne sonst keine. Bei wem klingelt schon? Die 3 sind von der offiziellen Politik die bösen Buben. Der Trump genauso wie Putin und wie Orban. Ich sage nicht, dass die alles richtig machen. Ich sage auch nicht, dass ihr alles richtig macht. Ich sage auch nicht, dass ich alles richtig mache. Aber wenn die Gott die Ehre geben, gibt Gott ihnen Ehre. Das russische Wirtschaftswachstum ist bei 5,5%. In Deutschland, wir sind im Minus. Die Wirtschaft hat geblüht unter Trump in Amerika. In nur 4 Jahren hat die riesig geblüht. Jetzt ist es wieder anders. Ungarn steht stabil da. In Ungarn kannst du nachts auf die Straße. Ich sage jetzt nicht, wer da nicht rumrennt. Könnt ihr euch selber denken. Leute, wacht auf. Aber wir beten weiter. Amen. Wir lassen nicht nach. Halleluja. Amen.